NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Bernd Muschborowska und diesen Themen. Gute Chancen für junge Leute in Deutschland, aber nicht für alle. Der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick. Hoffnung für Waffenruhe in der Ostukraine. Bundesaußenminister Steinmeier und sein französischer Amtskollege besuchen die Konfliktregion. Feuerpause in Syrien verlängert, aber noch immer kein grünes Licht für Hilfslieferungen für die eingeschlossene Bevölkerung von Aleppo. Und gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und rechten Einheimischen in der ostsächsischen Stadt Bautzen. In Deutschland hat der überwiegende Teil der Jugendlichen durch Bildung und Ausbildung ganz gute Chancen auf beruflichen Erfolg. Nach der heute vorgestellten OECD-Studie mit dem Titel Bildung auf einen Blick gehen in kaum einem anderen Land so viele junge Leute zur Schule, sind in Ausbildung oder haben einen Job wie in Deutschland. Trotzdem stagniert auch bei uns der Anteil junger Menschen ohne qualifizierten Abschluss seit Jahren. Janina Lückhoff berichtet.
Es scheint, als habe die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, Humor. Bildung auf einen Blick nennt sie ihren gut 600 Seiten starken Bericht über den Zustand der internationalen Bildungslandschaft. Den Überblick gibt der Direktor für Bildung bei der OECD, Schleicher. Vor allem in einem Bereich schneide Deutschland gut ab, sagt er.
Das bleibt der reibungslose Übergang von Ausbildung in den Beruf. In fast keinem OECD-Land ist der Anteil junger Menschen, die weder in Ausbildung noch erwerbstätig sind, so niedrig wie in Deutschland. Nur Island und die Niederlande schneiden hier noch besser ab.
Das sei nur zum Teil der guten wirtschaftlichen Lage geschuldet, meint er, sondern sei auch Ergebnis der beruflichen Bildung, die international als vorbildlich gelte. Schleicher hob auch hervor, dass immer mehr junge Menschen hierzulande nach einem höheren beruflichen oder akademischen Abschluss streben. Zwischen 2005 und 2015 stieg der Anteil von 22 auf 30%. Im OECD-Durchschnitt stieg dieser Anteil ebenfalls von 32 auf 42%. Nur ein Beispiel, bei dem Deutschland hinter dem Durchschnitt herhinkt. Die Bildungsinvestitionen sind ein weiteres.
Deutschland investiert 4,2% seines Bruttoinlandsprodukts in Bildungsinstitutionen. Das liegt allerdings schon recht deutlich unter dem OECD-Mittel von 4,8%.
Zwischen 2010 und 2013 ist der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt sogar um 5% gesunken, weil die Wirtschaft stärker wuchs als die Ausgaben für die Bildung. Noch deutlicher wird dies, wenn man sich die Ausgaben pro Kopf im Bereich Hochschulen ansieht. Zwar sind die Investitionen gestiegen, aber nicht so stark wie die Zahl der Studierenden und Auszubildenden. In der Folge wird heute pro Student weniger ausgegeben als noch 2008. Für Kritik der OECD sorgt auch der nach wie vor hohe Anteil jener, die gar keinen qualifizierten Abschluss haben.
So hat sich der Anteil der Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland kaum verändert. Er liegt bei den heute 25- bis 34-Jährigen bei 13%, und das ist exakt der gleiche Wert wie bei den 55- bis 64-Jährigen.
Auch deswegen spiele die frühkindliche Bildung eine so große Rolle, sagt Schleicher. Aber die, die von vorschulischer Bildung profitieren könnten, bekommen davon zu wenig. Der private Finanzierungsanteil liege in diesem Bereich bei 1/4, mehr als in anderen untersuchten Ländern. Während die meisten Staaten von den gut verdienenden Bildungsgewinnern erwarteten, dass sie sich an den Kosten des Studiums beteiligen, bitte man in Deutschland die Jüngsten zur Kasse. Auch bei den Grundschulen seien die Ausgaben pro Schüler unterdurchschnittlich, so Schleicher.
Janina Lückhoff berichtete. Gute Chancen auf Bildung und Ausbildung, aber nicht für alle. Dagmar Pepping kommentiert.
Weiter, immer weiter. Ausgerechnet beim Thema Bildung Oliver Kahn zu zitieren, ist zugegebenermaßen eine schräge Wahl. Aber der Titan hat recht. Weiter, immer weiter. Deutschland darf sich auf den Fortschritten, die wir nach dem PISA-Schock gemacht haben, nicht ausruhen. Vor allem beim Thema Bildungsgerechtigkeit haben wir noch eine ganze Menge Luft nach oben. Das hat Bundesbildungsministerin Wanka bei der Vorstellung des OECD-Berichtes klipp und klar zugegeben. Es ist unfassbar, dass in einem so reichen Land wie Deutschland Kinder aus bildungsfernen Milieus, wo die Eltern keinen oder nur einen geringen Schulabschluss haben, es so selten zum Abitur oder zu einem Hochschulabschluss schaffen. Das Geld, um diese Kinder und Jugendlichen gezielt zu fördern, ist da. Es wird aber nicht richtig eingesetzt. Insbesondere bei der frühkindlichen Bildung in Kitas und Kindergärten muss es heißen, klotzen, nicht kleckern. Frühkindliche Bildung in Kitas und Kindergärten ist nämlich der Schlüssel für einen späteren Erfolg in der Schule, im Beruf, in der Gesellschaft. Es ist unglaublich, aber wahr. In Deutschland halbiert sich das Risiko, mit 15 Jahren bei PISA-Tests zur Risikogruppe zu gehören, wenn dieser Schüler mindestens ein Jahr an frühkindlichen Bildungsangeboten teilgenommen hat. Es halbiert sich. Auch die Grundschulen sind ein entscheidender Baustein. Ausgerechnet dort liegen die Ausgaben pro Schüler unter dem OECD-Durchschnitt. Hamburgs Bildungssenator Rabe hat bei der Präsentation des Berichtes zu Recht darauf gedrängt, mehr Ganztagsschulen einzurichten. Gerade Flüchtlingskinder oder andere Kinder mit ausländischen Wurzeln können dort intensiv die deutsche Sprache lernen. Ohne Sprachkenntnisse ist keine Integration möglich. Kostenfreie Kitas, besser ausgebildete Erzieher, gezielte ausgebildete Grundschullehrer. Dazu möglichst individuell zugeschnittene Unterrichtsprogramme. Mehr Zeit für Lehrer, damit sie sich um besonders förderbedürftige Schüler kümmern können. Ja, das alles kostet eine Menge Geld. Aber jeder Cent wäre gut angelegt. Geringqualifizierte oder Schulabbrecher kosten uns alle in diesem Land auf lange Sicht nämlich viel mehr. Beim Arbeitslosengeld, bei Hartz IV, bei den Steuerzuschüssen für die Rentenkasse. In der digitalen Welt ist Bildung der wichtigste Rohstoff überhaupt. Andere Länder sind uns bei der Nutzung dieses Rohstoffs immer noch weit voraus. Leider.
Dagmar Pepping kommentierte. Die Feuerpause im Osten der Ukraine hält offenbar. Zumindest konnten heute Bundesaußenminister Steinmeier und sein französischer Amtskollege Herriot die seit mehr als 2 Jahren umkämpfte Region besuchen. Sie machten sich in Kramatorsk und in der früheren Rebellenhochburg Slawjansk ein Bild über die Lage. Christina Nagel hat sie begleitet.
Der Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe fliegt dicht über die Felder. Eine Stunde dauert der Flug von Dnipro nach Kramatorsk. Einer Stadt, die 2014 heftig umkämpft war, jetzt aber von der Ukraine kontrolliert wird. Es ist das erste Mal, dass der deutsche Außenminister hierher kommt, an seiner Seite der französische und der ukrainische Außenminister. Ihr erstes Ziel, der Stützpunkt der OSZE. Aufmerksam folgen sie dem Morgenbriefing, beugen ihre Köpfe über die Karte, die vor Teamleiterin Silvia Scherhan auf der Motorhaube des Einsatzfahrzeuges liegt.
Our route will be from Kramatorsk down through Konstantinivka, where we have a short stopover.
Sie wird mit ihrem Team gleich zur Kontaktlinie aufbrechen, jener Linie, an der sich die ukrainische Armee und die Kämpfer der Separatisten gegenüberstehen. Rund 70 Kilometer ist sie entfernt, das erklärte Ziel der OSZE-Beobachter, Avdiivka.
We had 50 ceasefire violations.
50 Mal wurde die Waffenruhe in der gesamten Region in der Nacht gebrochen, in Avdiivka 12 Mal. Es wurden alle erdenklichen Waffen eingesetzt, auch schwere Waffen, Mörser, Artillerie. Es gibt dort eine hohe Aktivität.
This is a very active spot.
Avdiivka gilt als einer der Hotspots. Regelmäßig kommt es zu Gewaltausbrüchen. Seit Mitternacht ist es aber auch dort ruhiger geworden. Seit diesem Zeitpunkt gilt die von Steinmeier und Ero in Kiew vermittelte Feuerpause. Es ist der zweite Versuch in diesem Monat, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Auch wenn bereits Nachrichten über Verstöße die Runde machen, der deutsche Außenminister denkt bereits weiter. Er will den Minsker Friedensprozess endlich ein Stück voranbringen.
Nachdem die Waffenruhe jetzt gehalten wird, müssen wir sehen, dass wir auch in den anderen Fragen beim Amnestiegesetz, beim Sonderstatusgesetz, beim Lokalwahlgesetz weiterkommen. Ob es gelingt, hängt an der Bereitschaft der Konfliktparteien, sich zu bewegen.
Auch im humanitären Bereich müsse dringend etwas passieren, sagt Steinmeier und erinnert an die vielen Gefangenen auf beiden Seiten, die längst hätten freikommen sollen. Ein Teil von ihnen hatte am Morgen ein Gesicht bekommen. Mahnend hatten Angehörige vor dem Tor des OSZE-Stützpunktes Fotos hochgehalten. Eine Mahnung auch die zerstörte Brücke von Slawjansk. Im Mai 2014 wurde sie von den Separatisten gesprengt. So sieht russischer Friede aus, hat jemand auf den ins Leere ragenden Brückenkopf gesprüht. Für Steinmeier ist die Brücke ein Symbol dafür, wie sehr die Verbindungen zwischen der Zentralukraine und dem Osten verloren gegangen sind.
Deshalb widmen wir uns dem Wiederaufbau dieser Brücke auch als ein Symbol, dass die Lebensadern nicht verloren gehen müssen. Wir müssen für das große Ziel arbeiten, die Einheit der Ukraine zu erhalten, wohlwissend, wie schwierig es ist, hier wieder zu normalen Lebensbedingungen in dieser Region zurückzukehren. Aber das ist unser Ziel, dafür arbeiten wir.
Bundesaußenminister Steinmeier in dem Bericht von Christina Nagel. In Syrien warten knapp 4 Tage nach dem Beginn einer Feuerpause UN-Hilfskonvois weiter auf grünes Licht der syrischen Regierung zur Versorgung notleidender Menschen. Nach Angaben der Vereinten Nationen stehen Dutzende Lastwagen mit Hilfsgütern für den von Rebellen kontrollierten Osten der Großstadt Aleppo bereit. Dietrich Karlmeurer berichtet.
Seit Montag dieser Woche gilt die inzwischen verlängerte Waffenruhe in Syrien. Die Lage hat sich deutlich beruhigt, auch wenn immer wieder einzelne Gefechte gemeldet werden. Die Kampfpause soll der notleidenden Zivilbevölkerung in den bislang am stärksten umkämpften Gebieten die Möglichkeit geben, durchzuatmen. Zudem soll die Vereinbarung internationalen Organisationen ermöglichen, Hilfsgüter dorthin zu liefern, Lebensmittel und medizinisches Material. Wir stehen bereit, hatten die Vereinten Nationen angekündigt, schon vor Beginn der Waffenruhe. Sofort könnten die Hilfskonvois starten. Und das wiederholte noch einmal der UN-Nothilfekoordinator Jan Egeland.
We are ready. We can go today.
Wir sind bereit. Wir können heute noch losfahren. Wir könnten heute noch starten. Wir hoffen, dass wir morgen nach Ost-Aleppo fahren können. Noch vor Ablauf der Woche könnten wir auch die Gebiete erreichen, wo wir bereits im August um Hilfe gebeten wurden. Doch bei dieser Ankündigung ist es bislang geblieben. Noch immer warten Hunderttausende in den von Rebellen gehaltenen Gebieten auf Hilfe. Bislang ist noch kein einziger Lastwagen auch nur unterwegs dorthin. Lediglich ein Hilfskonvoi hat die türkisch-syrische Grenze überquert. Die 20 Lastwagen mussten aber stoppen. Sie warten nun in der Pufferzone zwischen der Türkei und Syrien. Der Grund dafür ist nicht bei der UN zu suchen, sondern bei der syrischen Regierung in Damaskus, erklärt Nothilfekoordinator Egeland. Die Genehmigungspapiere, die uns die Fahrt erlauben, sind uns noch immer nicht gegeben. Nicht eine einzige Durchfahrtgenehmigung ist in unseren Händen. Und wenn unseren Leuten diese Papiere fehlen, dann können sie die LKWs nicht beladen und auch nicht starten. Die Castello-Straße, die Route zwischen der türkischen Grenze und der belagerten Großstadt Aleppo, wurde noch immer kontrolliert von der syrischen Armee. Ohne die Papiere sei ein Durchkommen für die Hilfslieferungen nicht möglich, hieß es. Die Vereinten Nationen drängen zudem auf Garantien, dass die Hilfskonvois nicht angegriffen werden. Wie sehr verärgert man bei den Vereinten Nationen über die ausbleibenden Zusagen aus Damaskus ist, wird deutlich, wenn man hört, was der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura sagte.
Until now, much of the problems.
Bis jetzt sind die größten Probleme nicht durch Regen oder Erdbeben verursacht. Sie liegen begründet in Auseinandersetzungen. Wenn es ein Einlenken gibt, dann gibt es wirklich keine Ausrede mehr, Hilfsgüter nicht zu liefern. Mistura sagte weiter, die Hilfslieferungen müssten sofort beginnen. Der Zugang für humanitäre Hilfe sei es schließlich, was zählt, abgesehen von der Einstellung der Bombardements und des Mörserbeschusses. Doch genau da habe man noch immer ein Problem. Unterdessen wurde von der Castello-Straße berichtet, dass die syrischen Regierungstruppen mit einem etappenweisen Rückzug begonnen hätten. Vielleicht gelingt es ja in dieser Woche doch noch, die dringend erwarteten Hilfslieferungen auf den Weg zu bringen.
Dietrich Karlmeurer berichtete. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Bratislava haben Deutschland und Frankreich einen konkreten Fahrplan zur Stärkung der krisengeplagten EU gefordert. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande sprachen sich heute in Paris für eine Agenda von Bratislava aus, die morgen beim Gipfeltreffen besprochen werden soll. Großbritannien, das die EU verlassen will, wird bei dem Gipfel erstmals nicht dabei sein. Marcel Wagner berichtet.
Der EU-Gipfel von Bratislava soll ein Aufbruch werden. Und wenn es um Aufbruch geht, dann braucht es auch ein Signal dafür. Das kurzfristig anberaumte Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande sollte genau so ein Signal sein. Ein Signal an den Rest der EU, ein Signal voller Zweckoptimismus.
Die Tatsache, dass wir so intensiv gemeinsam und in den verschiedensten Gesprächsrunden diesen Gipfel vorbereitet haben, zeigt, dass wir verstanden haben, dass es jetzt wirklich darum geht, eine Agenda aufzulegen, eine Agenda von Bratislava, die deutlich macht, dass wir entschlossen sind, auch auf die Schwächen, auf die Aufgaben, die sich uns stellen, gemeinsam zu reagieren.
Nicht weniger als eine Agenda von Bratislava oder, wie es der französische Präsident nannte,
un plan de Bratislava,
soll es also sein. Und das bei einem rein informellen Gipfel, auf dem es nicht einmal Entscheidungen geben kann. Das zeigt, wie schwierig die Lage in der EU aktuell ist. Erschüttert von Arbeitslosigkeit, besonders bei den Jugendlichen, hohen Flüchtlingszahlen, Terrorbedrohung oder unterschiedlichen Ansichten, zum Beispiel in Sachen Wirtschaftspolitik, wenden sich immer mehr Bürger europaskeptischen Parteien zu. Da ist auch Angela Merkel klar, dass nicht alles rund läuft.
Wir haben das, was wir in Deutschland soziale Marktwirtschaft nennen, also den Zusammenhalt der Gesellschaft in Europa immer im Auge und wissen, dass das nicht an allen Stellen im Augenblick ausreichend realisiert wird.
Soll heißen, solange sich wirtschaftlich viele Menschen und auch Staaten in der EU abgehängt fühlen, werden sie kaum ein neues Vertrauen zu Europa fassen. Arbeit und Wohlstand lautet daher eine der drei Prioritäten, die Merkel und Hollande als Teil der Agenda von Bratislava verstehen. Eine weitere Priorität, die Sicherheit nach innen und außen.
Wir haben Bedrohungen durch den Terrorismus, wir haben die Herausforderung durch die Migration. Und auf diese Fragen müssen wir eine Antwort geben. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen können und wir müssen natürlich auch hier gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Vorschläge, wie das gehen kann, haben Deutschland und Frankreich bereits gemacht. Doch für eine Agenda von Bratislava müssen alle an einem Strang ziehen.
Marcel Wagner berichtete. Während anderswo in Europa der Atomausstieg vorangetrieben wird, hat Großbritannien jetzt grünes Licht gegeben für den ersten Bau eines Atomkraftwerks in der Europäischen Union seit der Atomkatastrophe von Fukushima vor über 5 Jahren. Das umstrittene 21 Milliarden Euro teure Projekt Hinkley Point C soll von einem französischen und einem chinesischen Investor gebaut werden. Stefanie Pieper berichtet.
Ob in Paris und Peking die Champagnerkorken geknallt haben nach dem Okay aus London, ist noch nicht überliefert. Dem Bau des neuen Atommeilers an der Südwestküste Englands steht nun jedenfalls nichts mehr im Weg. Diese Entscheidung der konservativen Regierung von Theresa May verkündete heute im Parlament ihr Wirtschaftsminister Greg Clark. Er sprach gar vom Beginn einer neuen nuklearen Ära in Großbritannien.
Hinkley Point C will inaugurate a new era of UK nuclear power.
Bauen soll Hinkley Point C der staatliche französische Energiekonzern Électricité de France, kurz EDF, der auch 2/3 der Kosten von mehr als 21 Milliarden Euro trägt. Zu 1/3 als Finanzier im Boot ist China. Beide Seiten begrüßten heute, dass London nun seinen Segen gegeben hat. Minister Clark versicherte, die Regierung habe die nationalen Sicherheitsinteressen im Blick.
Wir werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für künftige Investitionen in die kritische britische Infrastruktur reformieren. Unter anderem wird die Regierung sich nach Hinkley mit einem eigenen Anteil an allen neuen Nuklearprojekten beteiligen. Damit stellen wir sicher, dass keine Anteile verkauft werden können, ohne das Wissen und die Zustimmung der Regierung.
Hinkley-Gegner stoßen sich daran, dass sich ein chinesischer Staatsfonds mit seinem Engagement in Großbritannien Zugang verschafft zur sensiblen Nuklearinfrastruktur. Für China ist Hinkley die Eintrittskarte für den britischen Markt. Peking will einen zweiten Reaktor ebenfalls mitfinanzieren, vor allem aber einen dritten dann mit eigener Technologie bauen. Regierungschefin May hatte nach ihrem Amtsantritt im Juli das Hinkley-Vorhaben überraschend nochmal geprüft. Ausgerechnet kurz nachdem der EDF-Vorstand die Milliardeninvestition nach langem Hickhack gebilligt hatte. Die britische Regierung garantiert den Franzosen für den in Hinkley produzierten Strom für 35 Jahre einen festen Abnahmepreis, der etwa doppelt so hoch liegt wie der derzeitige Marktpreis. Schattenenergieminister Barry Gardiner von der oppositionellen Labour Party wirft der Regierung vor, diesen Preis mit EDF nicht nochmal neu verhandelt zu haben.
I think they should now have been renegotiating with EDF on the strike price to make it lower for the British bill payer.
Grundsätzlich aber unterstützt auch die Labour-Opposition den Bau von Hinkley, ebenso wie die britischen Gewerkschaften, weil das Vorhaben rund 25.000 gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen soll. Die Kritik der Hinkley-Gegner entzündet sich auch daran, dass EDF beim Bau desselben Reaktortyps in Frankreich und Finnland mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat. Hinkley soll im Jahr 2025 ans Netz gehen und dann rund 7% des britischen Stromverbrauchs abdecken. Großbritannien setzt also weiter auf die Atomkraft, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen.
Stefanie Pieper berichtete. Geschäftsleute, die ein kostenloses WLAN-Netz anbieten, haften nicht für Urheberrechtsverletzungen anderer. Das hat heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Allerdings kann vom WLAN-Betreiber verlangt werden, dass der Anschluss durch ein Passwort gesichert wird. Holger Roman berichtet.
Tobias McFadden, Unternehmer und Piratenpolitiker aus Gauting bei München, hat mit seinem Fall europäische Rechtsgeschichte geschrieben. Der Geschäftsmann betreibt einen Laden für Licht- und Tontechnik, in dem er kostenlos ein öffentliches WLAN-Netz bereitstellt. Doch was als Werbung und Service für potenzielle Kunden gedacht war, brachte dem Mann Ärger mit der Musikindustrie ein. Im Januar 2010 wurde über eben dieses Netz ein Album der Gruppe Wir sind Helden illegal zum Download angeboten, für das der Sony-Konzern die Rechte hält. Ob McFadden im Rahmen der sogenannten Störerhaftung für den Urheberrechtsverstoß mitverantwortlich war, wollte das Landgericht München I vom EuGH wissen. Die Luxemburger Richter haben dies in ihrem Urteil jetzt verneint. Laut Beschluss des EuGH ist ein Geschäftsinhaber, der der Öffentlichkeit kostenloses Internet zur Verfügung stellt, prinzipiell nicht für eventuelle Vergehen Dritter haftbar zu machen, etwa wenn diese den Zugang für kriminelle Aktivitäten nutzen. Sony hat gegenüber McFadden also auch keinen Anspruch auf Schadensersatz. Allerdings kann der WLAN-Betreiber unter Umständen gezwungen werden, sein Netz mit einem Passwort zu sichern, um mögliche Rechtsverletzungen zu beenden oder ihnen vorzubeugen. In seinem Urteil ist der Europäische Gerichtshof seinem Gutachter weitgehend gefolgt. Dieser hatte bereits im März in seinem Schlussantrag dem Ladenbesitzer aus Bayern Recht gegeben. Allerdings hat der Fall inzwischen seine Brisanz verloren. In Deutschland, dem einzigen EU-Land, in dem es zuletzt noch eine solche Regelung gab, gilt seit Juni ein neues, liberaleres Telemediengesetz. Die EuGH-Entscheidung hat die Abschaffung der Störerhaftung jetzt nachträglich bestätigt, für die sich Netzaktivisten wie McFadden jahrelang eingesetzt haben.
Holger Roman berichtete. In der Affäre um billige Silikon-Brustimplantate aus Frankreich muss der TÜV Rheinland möglicherweise haften. Die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof legte dem EuGH heute eine entsprechende Empfehlung vor. Die Affäre um Brustimplantate der französischen Firma PIP beschäftigt seit Jahren die Gerichte. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Elisabeth Schmidt darf jetzt wieder hoffen auf Schadensersatz. Sie ist eine der Frauen, denen undichte Silikonkissen eingepflanzt wurden. Vor 8 Jahren hatte sie sich für ein Implantat entschieden. In ihrer Familie gab es Brustkrebs. Ihr Frauenarzt sagte ihr damals, es gibt eine Möglichkeit vorzubeugen, durch Entfernung des Brustgewebes und Aufbau mit Brustimplantaten. Damals war sie fest davon überzeugt,
dass da keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten sind. Und wenn das so ein Medizinprodukt ist, eigentlich erst recht, dann verlässt man sich als Patient darauf.
Ein Fehler, wie sich 4 Jahre nach ihrer Operation herausstellte. 2012 kam heraus, dass billiges Industriesilikon eingesetzt wurde. Ein Risiko für die Patientinnen, denn die Silikonkissen erwiesen sich als undicht. In einigen Fällen war das Material in die Lymphknoten eingedrungen. Die Folge: starke Schmerzen. Hersteller der Pfusch-Implantate war die französische Firma PIP. Elisabeth Schmidt ließ sich die Implantate auf Anraten ihres Arztes wieder entfernen und klagte auf Schadensersatz. Von der Herstellerfirma war nichts mehr zu holen. Sie hatte nach dem Skandal Insolvenz anmelden müssen. Beklagt wurde stattdessen der TÜV Rheinland. Er hatte für die Implantate ein Qualitätssiegel vergeben. Viele Frauen hatten sich darauf und auf den guten Ruf der Prüfstelle verlassen. Auch Elisabeth Schmidt.
Man geht ja davon aus, wenn der TÜV irgendwas überprüft, egal was es ist, dass das Produkt in Ordnung ist.
Genau um diese Frage geht es vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Könnte der TÜV grundsätzlich haftbar gemacht werden für solche Fehler? Unter bestimmten Bedingungen ja, wenn die Prüfstelle ihre Sorgfaltspflichten vernachlässigt hat, so die Gutachterin des Europäischen Gerichtshofs. Elisabeth Schmidts Klage zieht sich schon durch mehrere Instanzen. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof verhandelt, den Fall dann aber weitergeleitet an die europäischen Kollegen. Sie sollen klären, welche Sorgfaltspflichten Prüfstellen wie der TÜV tatsächlich haben. Der TÜV sagt, wir haben die Fehler nicht erkennen können und wir waren auch nicht verpflichtet, alles selbst genau zu prüfen. Die Gutachterin des Europäischen Gerichtshofs sieht das anders. Zwar sei der TÜV nicht selbst verpflichtet, Medizinprodukte genau zu untersuchen, aber der TÜV muss sofort etwas tun, wenn Ärzte, Kliniken oder Gutachter Zweifel an einem Produkt anmelden. Das heißt, Nachprüfungen veranlassen und notfalls das Qualitätssiegel aberkennen. Ob der TÜV schneller hätte handeln können, davon hängt ab, ob Elisabeth Schmidt und viele tausend andere Frauen ein Recht auf Schadensersatz haben. Das allerdings entscheidet nicht mehr der Europäische Gerichtshof. Der Fall geht zurück zum Bundesgerichtshof. Hier müssten dem TÜV dann Mängel nachgewiesen werden. Und auch wenn dann nach vielen Jahren endlich ein Urteil fällt, ob die Pfuschopfer tatsächlich Geld sehen, hängt davon ab, wie gut nationale Prüfstellen wie der TÜV versichert sind.
Andreas Meyer-Feist berichtete. In der ostsächsischen Stadt Bautzen ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gekommen. Bereits gestern Abend gerieten etwa 80 gewaltbereite junge Männer und Frauen, größtenteils aus dem politisch rechten Spektrum, und 20 junge Asylbewerber aneinander. Nach Angaben der Polizei ging die Gewalt von den Flüchtlingen aus. Jenny Hauswald berichtet.
Die ersten Beteiligten der gewalttätigen Auseinandersetzungen gestern auf dem Bautzener Kornmarkt sind identifiziert. Zu genauen Zahlen äußerte sich der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Görlitz, Klaus Mehlberg, aber nicht. Für das weitere Vorgehen wurde mit Mitarbeitern des operativen Abwehrzentrums Leipzig eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gebildet. Zurzeit werde Videomaterial ausgewertet, so Mehlberg.
Es sind eine ganze Reihe von Personen vor Ort gewesen, die wir auch identifizieren konnten, die aber nicht nur dem rechten Klientel zugehörig sind. Und jetzt gilt es, auch die Tatbeiträge für diese Personen nachzuweisen.
Die Ermittlungsgruppe wird noch eine Weile zu tun haben. Klar ist, etwa 80 Personen, laut Polizei im Wesentlichen deutscher Herkunft, trafen gestern Abend auf den Kornmarkt auf etwa 15 bis 20 unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Diese warfen Steine und Bierflaschen ins andere Lager. Danach wurde es handgreiflich. Genau in diesem Moment kam die Polizei. Zum Schluss war sie mit 100 Leuten im Einsatz. Eine Demo war für diesen Abend in Bautzen nicht angemeldet. Und auch in den sozialen Netzwerken hatte es laut Polizei keine Hinweise darauf gegeben. Man sei zwar überrascht worden, so Mehlberg, aber nicht unvorbereitet gewesen.
Selbstverständlich haben wir das Problem in Bautzen erkannt. Und wir haben auch gestern noch eine Führungskräftebesprechung durchgeführt und haben Personal rekrutiert. Wir werden also auch die nächsten Tage vor Ort sein und werden versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen oder in den Griff zu behalten.
Die Stadt wird ihre Gemeindevollzugsbediensteten ebenfalls verstärkt auf den Kornmarkt schicken, um dort gemeinsam mit der Polizei für Sicherheit zu sorgen, erläuterte Finanzbürgermeister Robert Böhmer als eine Maßnahme. Außerdem:
Wir als Stadt werden unsere Streetworker und unsere Sozialarbeiter vor allem im Bereich des Steinhauses noch mehr anhalten, wirklich darauf zu achten, dass eine Eskalation der Gewalt überhaupt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ist und hier eine eindeutige Grenze steht. Das kann nicht die Zukunft sein.
Neben den Sozialarbeitern im städtischen Jugendclub Steinhaus seien aber auch die Betreuer der unbegleiteten Jugendlichen gefragt, so Böhmer. Das sei Sache des Landkreises. Und der ist laut Udo Witschers, Stellvertreter des Landrates von Bautzen, schon dabei, die Hausordnung in den Heimen für die Jugendlichen zu ändern.
Aufgrund dieser Vorfälle, ohne das jetzt personenspezifisch zu konkretisieren, weil uns ganz einfach die Kenntnisse zum derzeitigen Zeitpunkt auch fehlen, werden wir allgemein aufgrund der Situation das Alkoholverbot aussprechen und nochmals belehren und das Verlassen des Hauses nach 19 Uhr aussprechen.
Einige der jugendlichen Asylsuchenden waren auch schon vorher im Zusammenhang mit Krawallen aufgefallen. Gegen die 4, die als Verursacher der gestrigen Ausschreitungen gelten, wird wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittelt. Außerdem wurden sie in ein anderes Heim gebracht.
Jenny Hauswald berichtete. Und nun zum Sport im Echo des Tages. Und da geht es zunächst um die Paralympics. Dort hat soeben die frühere Schwimmerin Christiane Reppe aus Nendorf in Niedersachsen bei ihrer Paralympics-Premiere im Radsport Gold im Straßenrennen gewonnen. Die 29 Jahre alte Studentin, bei der das rechte Bein amputiert werden musste, startet seit 2014 im Radsport und war dort bereits zweimal Weltmeisterin auf der Straße. Die weiteren Ergebnisse des Tages fasst Ulrike Nicolai zusammen.
David Behre ist doch nicht der neue Pistorius. Im 400-Meter-Sprint verpasste er die Goldmedaille ganz knapp. Der 30-Jährige aus Leverkusen lief auf seinen beiden Beinprothesen als Zweiter ins Ziel. Der junge Konkurrent aus Neuseeland war einfach zu stark auf der Stadionrunde. Es war einer der spannendsten Wettkämpfe der Paralympischen Spiele.
David Behre braucht jetzt einen Endspurt, der es in sich hat. Sonst ist die Goldmedaille nicht zu holen. Und David Behre kämpft. Liam Malone vor ihm, Woodall hat zu kämpfen. Behre ist da, jetzt muss er noch den Neuseeländer kriegen. Er schafft es nicht. Es fehlt ein halber Meter.
Ebenso knapp war es bei den Kanuten. Einen Paddelschlag vom Sieg entfernt haben Edina Müller und Tom Kirai jeweils Silber geholt. Sie kamen nur eine Zehntelsekunde nach den Erstplatzierten ins Ziel. Die querschnittsgelähmte Hamburgerin freute sich trotzdem.
Das Rennen ist gut losgegangen, aber ich habe sehr stark mit dem Seitenwind zu kämpfen gehabt. Das hat sie einfach ein bisschen besser gemacht und war dann zum Schluss die paar Zehntel vor, die nötig waren. da ist die Silbermedaille eigentlich genauso viel wert.
Multitalent Edina Müller hat schon vor 4 Jahren in London eine Goldmedaille im Rollstuhlbasketball gewonnen. Diesmal ist sie im Parakanu gestartet, denn diese Disziplin feierte bei den Paralympischen Spielen Premiere.
Ulrike Nicolai berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.